Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns jetzt sozusagen gerade gemeinsam in meiner Telefonbox in meinem Coworking Space in Hamburg. Und man kann mich beobachten. Hier ist eine Glasscheibe und jeder kann an mir vorbeigehen. Fehlt nur noch so ein kleines Schildchen. Nur gucken, nicht anfassen, nicht streicheln. Also ich fühle mich hier ein bisschen beobachtet. Falls ihr jetzt mal das eine oder andere schüchterne Hihi hört, dann ist es, weil hier irgendjemand stehen bleibt und mich anguckt, wie ich hier in so ein riesen Mikro spreche. Ja, ich habe mir gedacht, bevor wir heute ins Thema einsteigen, möchte ich unbedingt mal wieder über eure Hörernachrichten sprechen, denn eigentlich interagiere ich immer super gerne mit euch und ich finde, hier im Vorwort habe ich kurz die Chance, mal darauf einzugehen. Und ich habe mal vorweg geschaut, welche Nachrichten da gerade aktuell so reingetrudelt sind. Übrigens finde ich es richtig cool, dass ihr mir immer so viel schreibt, denn ich persönlich bin so eine stumme Podcast-Zuhörerin und schreibe irgendwie nie den Podcastern. Dabei ist das die einzige Interaktion, die man ja hat, weil man nicht wirklich den Podcast liken kann und also zumindest die Folgen nicht so richtig liken kann. Und das gibt einem so richtig was zurück, wenn man was lesen kann. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich auch mal meinem Lieblingspodcaster oder Podcasterin schreiben werde. Okay, ich habe jetzt also einmal eine Nachricht rausgesucht und werde immer hier und da was rauslassen und den größten Teil aber zitieren. Also es ist nicht genau so, wie ich es vorgelesen habe, bei mir eingetrudelt, aber ich möchte auch nicht zu viel über die Person, die das verfasst hat, verraten. Also, hallo Maja, ich bin so frei und kontaktiere dich einfach, da dein Podcast, zuerst Agrarweltreise und dann Jung und Landwirtin, mich die letzten Monate auf langen Autofahrten begleitet und vor allem sehr, sehr inspiriert hat. Du hast mir durch deine Berichterstattung und deinen schieren Mut, dich dir auf Agrarweltreise zu begeben, überzeugt, meinen resistenten Selbstzweifel zur Seite zu legen und meinem Wunsch, praktische Landwirtschaft zu machen, eine Chance zu geben. So, jetzt muss ich kurz Luft holen und was dazu sagen. Also, übrigens richtig stolz, dass ich mich nicht verhaspelt habe an dieser Stelle. kein Leseholperer hatte. Ich bin ja immer noch begeistert davon, dass Leute wirklich meine Agrarweltreise Podcast-Folgen noch hören, weil da muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich selber nochmal auf meine Folgen von vor 3 Jahren klicke, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich mich manchmal so, ja, schäme ist das falsche Wort, aber ich muss mich über mich selbst so lustig machen, wie ich so rede und was ich so für eine Art habe. Und vielleicht ist das auch einfach wahnsinnige Selbsteinbildung, dass ich mich jetzt weiterentwickelt habe. Aber das ist irgendwie witzig, dass man sich heute noch meinen sozusagen altes Ich vor 3 Jahren anhören kann. Aber so ist das nun mal beim Podcast und ich finde es total cool, dass, wie gesagt, immer neue Leute dazukommen und auch so sich so viel Zeit nehmen, von Anfang an reinzuhören und dann aufzuholen. Also richtig, richtig toll. Ja, so, jetzt lese ich weiter, was sie hier geschrieben hat. Genau, also sie hatte ja geschrieben, jetzt habe ich schon verraten, dass es eine Sie ist, aber das ist ja auch fein. Sie hatte ja zuletzt geschrieben, dass sie sich dann selbst sozusagen Mut bekommen hat, dem Wunsch nachzugehen, mehr über die praktische Landwirtschaft zu lernen. Und deswegen hat sie geschrieben: Ich habe mir für den Versuch zunächst ein Jahr freigeschaufelt und bastle mir gerade selber ein Gap Year, Sabbatjahr, wie auch immer man das schimpfen möchte. In Klammern. Meine Beschreibung hört sich nun etwas unbedarft an. Ich komme vom Betrieb, habe Landwirtschaft studiert, praktische Grundkenntnisse sind vorhanden, bin jedoch keine praktische Landwirtin und habe keine Ausbildung gemacht. Mich würde sehr interessieren, wie du dir deine Ziele, speziell die Landwirtschaftsbetriebe, ausgesucht hast. Wie bist du an Adressen gekommen? Wie bist du vorgegangen? Ich bin noch sehr am Anfang mit meiner Idee. Genau, das lese ich jetzt auch nicht mehr vor. Ja, bevor ich jetzt gleich auf Ihre Fragen eingehe, möchte ich mich natürlich erstmal bedanken. Also da war ja auch ganz, ganz viel Lob an mich und mit schieren Mut und dass ich Ihre Selbstzweifel genommen habe und so weiter. Und ich möchte auch einfach an dieser Stelle einmal zurück sagen, wie mutig ich das finde, sich jetzt nochmal die Zeit zu nehmen, ein Gap Year zu machen, auf sich selbst zu hören, auf was man so Lust hat, was einem wichtig ist und dass man sich dann auch traut, jemanden anzuschreiben und nachzufragen. Also das ist ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung und kann also an dieser Stelle zurückgeben, dass ich das auch richtig, richtig mutig finde. Natürlich bin ich auch immer wahnsinnig überwältigt, wenn ich ja so ein Anstupser sein kann und bestimmt gehören da viele Faktoren zu, aber wenn mein kleiner Podcast da auch mit zu beigetragen hat, dann freue ich mich das natürlich total. Ja, zu den Fragen, also wie ich mir das damals selbst organisiert habe, was man natürlich bei so einer Weltreise nicht vergessen darf, bei einer Agrarweltreise vor allem, sich impfen zu lassen. Da muss man auf jeden Fall bei jedem einzelnen Land einmal schauen, sich da rechtzeitig die Termine machen, weil manchmal gehören da auch mehrere Impfungen zu. Dann meine Betriebe habe ich gefunden, indem ich in Facebook-Gruppen geschrieben habe, in Uni-Gruppen, die ich damals noch auf Facebook hatte. Ich habe das auf allen möglichen Social-Media-Plattformen geteilt, in meine Story gesetzt und auch gebeten, das zu teilen. Und so die dicke Überschrift war landwirtschaftliche Betriebe gesucht weltweit. Dann hatte ich mir schon einen Blog sozusagen eingerichtet und auf diesem Blog konnte man auch eine Art Lebenslauf von mir finden oder ja, ich würde auch fast sagen Bewerbung, wo ich mich selber vorstelle, was mir wichtig ist, welche Betriebe ich gerne sehen möchte. Da habe ich dann auch erzählt, ich möchte alles sehen von Viehhaltung bis Ackerbau, kleine Betriebe, Großbetriebe, Biobetriebe, konventionelle Betriebe. Ja, also da habe ich alles aufgemacht und jeden eingeladen, mich einzuladen. Haha, das klingt ja auch schön. Und habe dann einfach auch wild recherchiert und habe in meiner Erinnerung gekramt, wen kenne ich eigentlich, der schon mal in Kanada auf irgendeinen Erntejob war oder vielleicht mal in Namibia. Das sind ja oftmals so auch Jägersleute, die da vielleicht mal einen Trip hingemacht haben. Und habe mich auf mein Netzwerk konzentriert und aktiv auch Leute angeschrieben, die mir dann auch immer wieder neue Tipps gegeben haben. Genau, dann habe ich mich bei Willing Workers on Organic Farms, also kurz WOOFing, kennt bestimmt auch viele von euch, angemeldet. Das ist aber ein bisschen komplizierter, weil man sich da pro Land anmelden muss und das pro Land auch was kostet. Besser war Workaway. Ist auch so eine Work-and-Travel-Seite sozusagen, die nur für, ich glaube, damals hat sie 40 Euro gekostet im Jahr, worüber man dann auch versichert ist. Und da werden dann auch Betriebe vorgestellt, also zum Beispiel Weingüter weltweit, ganz, ganz unterschiedliche Betriebe. Und die auf diese Seiten bin ich dann zurückgekommen, wenn ich aus meinem eigenen Netzwerk nichts gefunden habe, dann aber schon in irgendeiner Region war und da noch auf jeden Fall bleiben wollte. Dann habe ich mich an diesen Seiten bedient. Was es auch einfacher gemacht hat, ist, dass ich nirgendwo Geld verdient habe. Sonst hätte man andere sich um ein Visum kümmern müssen, was ich auch nicht machen wollte. Und so hat das alles ein bisschen vereinfacht. Ich habe immer nur für mein Bett und für mein Essen sozusagen gearbeitet. Ja, das war ein ganz, ganz kurzer Aufriss zu meiner Agrarweltreise. Ich wette, ich erzähle das aber auch, ich hoffe zumindest, dass ich das schon ein paar Mal erzählt habe, während meiner Agrarweltreise, wie ich das so gemacht habe. Aber ich wollte jetzt ja auch die Nachricht nicht unbeantwortet hier stehen lassen. So, ihr seht schon oder hört schon, sehen könnt ihr es ja nicht, wie ich hier in dieser Box schwitze und gerade denke, dass ich mich hier ziemlich verquatscht habe. Aber ich möchte noch eine Nachricht vorlesen. Und zwar bekomme ich auch immer mal wieder Vorschläge für Podcast-Folgen, was ich immer richtig cool finde. Neulich hat jemand geschrieben, hey, hast du nicht mal Lust, mit der Weinkönigin zu sprechen? Da habe ich mir gedacht, na sicher habe ich Lust. Vor allem, wenn ich da irgendwie Wein trinken kann mit ihr. Also solche Vorschläge sind immer cool und landen dann auch bei mir auf einer Liste. Und irgendwann, wenn ich meine Sachen so abgearbeitet habe und die Folgen veröffentlicht habe, dann würde ich auch die Personen dementsprechend kontaktieren. Und dann hat mir hier noch jemand geschrieben, hey Maja, ich folge dir schon länger und höre gern deinen Podcast, zu dem ich etwas fragen wollte. Ich werde wieder einen Teil rauslassen, damit man möglichst nicht weiß, wer hier schreibt. Ich bin Landwirtin und ehrenamtlich beim Landvolk aktiv. Dort sind wir mittlerweile auch ein paar Frauen, die angestellt sind und den Betrieb im Nebenerwerb machen, was im Vergleich zu vielen anderen Verbänden schon sehr fortschrittlich ist. Meine Frage, wäre es eine Option, mal irgendwann eine Folge über Ehrenamt oder vielleicht sogar Frauen in Ehrenamt oder Ähnliches zu machen? Wir suchen natürlich immer junge und engagierte Leute beim Landvolk und ich finde solche Tätigkeiten auch total wichtig in unserer Branche. Ich würde mich freuen über eine Rückmeldung und könnte mir vorstellen, dass du sagst, dass das Thema völlig langweilig wäre. Nee, warte, sie sagt, natürlich auch, wenn du sagst, dass das völlig langweiliger Content wäre. Finde ich witzig. Ich finde die Überschrift gerade noch ein bisschen langweilig. Ich glaube aber dennoch, dass das sehr interessant sein kann, mich mit den Ehrenamtern auseinanderzusetzen und freue mich und bedanke mich total über diesen Vorschlag. Kommt auf meine Liste und würde ich auch gerne etwas vorschieben, da ich auch immer gerne hier Frauen im Podcast habe, auch als Gast. Und deswegen, kommt es auf meine Liste. Also vielen Dank auch für diese Nachricht. So, und ich glaube, das war's jetzt mal mit meinen Hörernachrichten. Ich würde jetzt gerne das Thema einleiten. Heute wollen wir über Rehkitzrettung sprechen. Und zu Gast hatte ich meinen liebsten Praktikanten Jakob Manzey, der nämlich auch ehrenamtlich, wo wir gerade beim Thema waren, Rehkitze rettet. Und das mit einem Verein. Wie sein Verein heißt und wie solch eine Rehkitzrettung überhaupt verläuft, warum Rehkitze gerettet werden, zu welcher Jahreszeit sie gerettet werden, warum Landwirte überhaupt verpflichtet sind, Rehkitze zu retten und wie die Suche genau funktioniert, das erfahrt ihr gleich im Live-Gespräch von Jakob und mir. Vorweg möchte ich mich noch ganz kurz einmal selber vorstellen. Ich glaube, man hat gerade schon relativ viel aus den Zeilen hervorhören können. Dennoch, genau, für diejenigen, die heute das erste Mal reinschalten. Mein Name ist Maja Mukwitz. Ich komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert, bin Agrarpodcasterin, Moderatorin und habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid und lasst uns jetzt unbedingt in das Interview reinschalten. Viel Spaß. Lieber ausschlafen oder früh aufstehen?
Früh aufstehen, wenn es ums Rehkitzretten geht und dann aber nochmal wieder hinlegen.
Okay, das ist ehrlich. Man kennt ja den Spruch, morgens halb zehn in Deutschland. Hatte ich aber noch nicht schon, deswegen will ich jetzt bei dir wissen, abends halb zehn in Deutschland.
Im Sommer gerne schön mit Freunden am See ein Grillerchen machen oder alternativ auch gerne bei einem schönen Abendansitz auf dem Hochsitz.
Mhm. Drei Gründe, warum du gerne Landwirtschaft studierst oder warum du dich für dein Landwirtschaftsstudium entschieden hast.
Ja, ich habe nach irgendwie einer sehr sinnstiftenden Aufgabe gesucht, aber bei der ich auch sehr praktisch tätig sein kann, aber auch theoretische Komponenten hatte. Und ja, ich bin einfach gerne draußen und das war eine gute Kombination von allen. Deswegen habe ich mich für das Landwirtschaftsstudium entschieden.
Schön, du hast auch vorher schon eine Ausbildung gemacht, richtig?
Genau, vorher habe ich auch eine Ausbildung gemacht und ja.
Okay, Jakob, die anderen kennen dich ja alle noch nicht. Ich kenne dich ja mittlerweile schon sehr gut. Ich möchte aber trotzdem, dass du dich einmal für alle Hörer und Hörerinnen vorstellst. Wer bist du?
Ja, ich bin Jakob Manzey, 24 Jahre alt, studiere aktuell ökologische Landwirtschaft und Vermarktung in Eberswalde. Und habe davor aber noch eine Ausbildung gemacht.
Nennt sich eigentlich so der gesamte Studiengang oder ist das schon eine Spezialisierung, für die du dich entschieden hast?
Nee, es ist der gesamte Studiengang. Ich kann mich dann jetzt im fünften Semester kann man sich nochmal spezialisieren auf einen Bereich, mehr Tier oder mehr Pflanze. Mhm. Aber der Studiengang.
Nur diese beiden Spezialisierungen? Oder noch mehr?
Das sind die, von denen ich weiß, ja.
Okay, und weißt du schon, welche du nehmen willst?
Ich denke eher Pflanze, ja.
Ja, dein Gesicht ist doch gerade zu schön. Okay, erzähl uns mal deine Verbindung zur Landwirtschaft, auch nochmal an dieser Stelle.
Genau, also mein Großvater hatte einen kleinen Betrieb, da war ich früher häufiger. Der wurde dann aber von keinem übernommen. Und dann habe ich nach meinem Abitur so ein Jahr, ja, gearbeitet, Praktika gemacht und so weiter und habe mich dann relativ kurzfristig, es war eine Woche vorm Urlaub, für eine Lehre entschieden, für eine landwirtschaftliche Lehre und habe die auch gemacht im wunderschönen Mecklenburg und war dann da zwei Jahre auf einem Gemischbetrieb, also sprich Ackerbau und Rinder, also Milchviehhaltung hatten sie und Geflügelhaltung, also ein sehr bunter, großer Betrieb mit vielen anderen Azubis. Und dann habe ich jetzt vor zwei Jahren angefangen, Landwirtschaft zu studieren.
Aber warst du nur auf diesem Hof? Nee, oder? Du musstest noch auf
Doch, ich war die ganzen zwei Jahre auf diesem Hof und genau.
Okay. Wie bist du zur Rehkitzrettung gekommen? Das ist ja heute übrigens unser Thema.
Genau, das ist ja heute unser Thema. Da bin ich über Freunde drauf aufmerksam geworden. Und ja, wir sind darauf aufmerksam geworden. Es gab so ein... ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ne? Nee, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gab es ein Förderprogramm für die Wärmebilddrohnen, die wir für die Rehkitzrettung einsetzen. Und wir hatten noch keine. Und so sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es ja eine ganz tolle Sache ist, dass die gefördert werden und dass wir damit aktiv Leben retten können. Und so sind wir dazu gekommen und haben einen Verein gegründet, wo wir auch noch andere Sachen machen, aber eben auch diese Rehkitzrettung, genau.
Mhm. Willst du einmal sagen, wie der heißt?
Das ist der Natila e.V. Den verlinken wir, glaube ich, gerne auch nochmal in den Shownotes. Ja. Dann könnt ihr euch noch darüber informieren, was wir noch so machen.
genau, und könnt auch ein paar Bilder von den Jungs sehen. Ja.
Instagram haben wir übrigens auch.
Ihr habt ja auch, ne?
Haben wir auch, ja.
Ihr seid modern, seid ihr doch. Also, erzähl mal, warum müssen Rehkitze gerettet werden? In welcher Situation? Was machen die Betriebe?
Genau, Rehkitze müssen gerettet werden, natürlich vornehmlich jetzt im Frühjahr, also jetzt im Mai, im ersten Schnitt, weil die haben nach dem Setzen haben die keinen Fluchtreflex, sondern die...
Du hast schon so viele Fachbegriffe in einem Satz gesagt. Also du hast einmal erster Schnitt gesagt. Was ist erster Schnitt für diejenigen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen?
Genau, also die Wiesen, die werden ja gemäht, je nachdem, 3, 4, 5 Mal im Jahr vom Landwirt zur Futterproduktion. Mhm. Und um eben diese Kitze, die werden vornehmlich von den Ricken, also von den weiblichen Muttertieren, werden die gerne ins hohe Gras abgelegt, weil die sich da schön verstecken können. Genau.
Ja, du hattest vorher noch das Wort gesagt, gesetzt. Also das ist die Zeit, in der die Rehkitze aufgezogen werden, geboren werden.
Genau, und die Geburt, genau. Mhm. Und ab der Geburt sind die Rehkitze sehr anfällig. Also sind sehr, die ducken sich halt weg, haben so einen Duckreflex und wollen noch nicht weglaufen. Und ja, deswegen müssen sie gerettet werden. Und da kommen dann unter anderem diese Drohnen zum Einsatz.
Ich dachte immer, dass die einen Fluchtinstinkt haben.
Den haben sie auch, allerdings die ersten 2 Wochen noch nicht.
Okay.
Man kann das so ein bisschen kategorisieren, vielleicht 3 Kids-Arten, sage ich mal. Also das erste Kids innerhalb von 2 Wochen ducken die sich weg. Dann die Zeit danach, dann flüchten sie schon, aber immer nur so kurz.
Ducken heißt wirklich ablegen, nicht genau. Bewegen, totstellen.
Genau.
Okay, ja.
Die Ricke kommt dann nur zum Säugen und zum Sauermachen, sage ich mal, kommt sie dann vorbei. Und ansonsten ist sie auch, um Feinde fernzuhalten, hält sie sich auch woanders auf.
Also
sie ist auch, genau, gar nicht immer so unbedingt 24-7 beim Kids.
Ach, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
Ja, genau.
Und dann wollte sie gerade die 2 anderen noch erwähnen, oder?
Genau, das zweite Kids ist dann das, also es ist alles ein Kids, nur sozusagen, man kann das so ein bisschen, in welchem Stadium die gerade sind. Die zweite Phase ist so ein bisschen, da kann es schon ein bisschen weglaufen, aber legt sich nach 10 Metern wieder hin. Und das dritte Kids ist
also immer noch gefährlich.
Es ist immer noch gefährlich, ja, aber das dritte Stadium ist auch noch gefährlich, weil die laufen dann zwar weg aus dem Feld raus und denkt man, na gut, das Kids ist sicher, aber wenn wir dann vielleicht weg sind, und kurz bevor der Mäher kommt, läuft sie dann die Wiese rein. Deswegen muss man sich auch um diese Kitze kümmern. Ja.
Okay. Ja, das war schon mal sehr informativ. Vielleicht sagst du uns einmal, welche Jahreszeit denn besonders gefährlich für die Rehkitze ist.
Genau, das ist primär jetzt die Jahreszeit, in der sie gesetzt werden. Also Mai, Juni, wo der erste Schnitt stattfindet. Und da sind die Kitze eben. Also beim zweiten Schnitt fliegen wir in der Regel auch nochmal Kontrolle und gucken, ob da auch... Also vertreiben die nochmal, genau, es gibt ja nicht nur die Drohnen, wie wir das machen, aber es ist eben die bewährteste Variante, ja.
Ja, erzähl uns einfach mal, oder doch am besten mal, wie das aussieht, wenn ihr zur Unterstützung kommt. Was für Equipment habt ihr dabei, um wie viel Uhr geht's los? Nehmen wir uns mal mit durch so einen Alltag, wenn es denn Alltag ist.
Ja, in der Regel werden wir... 1-2 Tage im Idealfall natürlich von den Landwirten vorher angerufen, wobei das Wetter ist manchmal auch sehr schwankend, dann heißt es auch so.
Wie alles in der Landwirtschaft, genau, kann sein, kann nicht sein.
In 2 Stunden kommt der Mäher.
Ja.
Und das ist für uns natürlich ein Problem, wenn die irgendwie mitten am Tag anfangen zu mähen. Also wir müssen immer, wir fliegen vornehmlich dann also vor Sonnenaufgang. Also wenn der Boden noch schön kalt ist, damit man schön die Konturen und die Unterschiede erkennen kann zwischen Körpertemperatur, Kitz und Wiese.
Okay, auf dem Drohnenbildschirm,
genau.
Also auf deinem Bildschirm.
Genau, da haben wir so eine Thermalkamera, also eine Wärmebildkamera an der Drohne dran und können das dann sehr gut unterscheiden, aber eben nur vorm Sonnenaufgang. Sprich, wir stehen um 3 auf, um 3:30, starten ungefähr mit dem Fliegen und dann, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann fliegen, solange es geht natürlich, aber irgendwann kann man dann, sagen wir mal, so ein großes Ampferblatt nicht mehr sicher unterscheiden von einem Kitz und das ist dann einfach, ja, nicht mehr so gut möglich. Deswegen fliegen wir vornehmlich natürlich nachts oder halt in den frühen Morgenstunden.
Genau. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Also der Wecker klingelt, ihr packt eure Sachen, was müsst ihr alles mitnehmen?
Genau, wir nehmen mit, im Idealfall natürlich unsere geladene Drohne. Also wir haben mehrere Akkus dabei, eine Drohne dabei. Und also wichtig ist, dass man mehrere Akkus hat, weil also man kommt mit den aktuellen Akkus, kommt man schon so eine knappe halbe Stunde hin.
Klingt für mich also richtig wenig, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. So ein Handy hält ja auch 12 Stunden.
Ja, musst du überlegen, so eine Drohne, ne, die hat ja auch also 4 Propeller und fliegt hoch, fliegt nach vorne, also hat ja ordentlich Energie. Mhm. Und dann überträgt sie uns auch noch das Bild, macht Aufnahmen, hat einen Prozessor da drin, also
na gut.
Die zieht schon gut Strom.
Okay, finde ich immer noch nicht so krass, aber
genau. Also dann
haben wir uns ein paar Akkus mitnehmen.
Also genau, mhm. Akkus mitnehmen und dann natürlich auch noch was zum Kitze markieren. Also wir machen das so, wir haben so einen großen Wäschekorb, sage ich mal, mehrere natürlich dabei und stülpen die über das Kitz drüber. Deswegen können die an Ort und Stelle verlassen. Das sprechen wir mit dem Landwirt so ab. Das ist für die kein Problem. Die mähen außen drum rum. Dann fixieren wir das noch mit so Haken, sage ich mal, in der Wiese. Diesen Korb, mit der auch nicht...
Okay, damit der nicht verrutscht.
Oder? Verrutscht, wie auch immer. Und dann markieren wir das noch mit einer Fahne, mit alle die Abfahrer, aber auch der Mäher und Häcksler und Fahrer, mit die alle, die auf diesem Feld sind oder auf dieser Wiese sind, mit die das klar erkennen können, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit.
Also es findet auch kein Körperkontakt statt mit dem Reh. Ihr berührt es gar nicht, weil ihr so einen Korb drüber stülpt.
Genau, wir berühren es gar nicht. Vielleicht kennen einige die Bilder, wie so Kitze von der Wiese getragen werden.
Ja,
das, so ein Handtuch. Mit dem Handtuch. Also zum Beispiel, wir machen das, wenn wir so sehr, sehr kleine Flächen haben, was bei uns nicht so der Fall ist. Es sind schon häufiger größere Wiesen. Mm. Und das umständlich wäre, drum rumzumähen, dann nehmen wir die auch runter. Aber dann machen wir das mit ganz viel Gras und mit Handschuhen. Also möglichst kein menschlicher Geruch soll an das Kitz kommen. Weil dann die Gefahr besteht, dass die Ricke das nicht mehr annimmt. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden.
Okay, also ist jetzt das Rehkitzchen unter diesem Korb. Wie verläuft dann der Tag? Also wie geht es dann weiter?
Genau, also das bleibt dann unter diesem Korb. Wir fassen das nicht an. Der Mäher, der ja als nächstes auf dem Feld unterwegs ist oder auf der Wiese unterwegs ist, der mäht drumherum. Und dann bleibt es auch den ganzen Tag da, weil da sind ja noch viele Traktoren in der Regel auf dem Feld. Also sprich dann Schwader, Wender und so weiter und vielleicht noch dann Häcksler und Abfahrer ja alle. Das wollen wir ja natürlich nicht, dass die dann da auch noch vielleicht drüber fahren. Deswegen bleibt das in diesem Korb.
Und mit der Ricke ist gar kein Problem.
Die Ricke, das sieht man auch immer, die ist dann immer in der Nähe und abends oder wenn das, oder je nachdem, wenn wir halt dann fertig sind mit dem Häckseln auf der Fläche, dann fahren wir oder der Landwirt hin und nehmen diesen Korb wieder runter und dann sieht man in der Regel schon die Ricke in der Nähe stehen, wie sie dann kommt und ihr Kitz wieder,
ach schön,
wieder nimmt.
Dass genau. Das so funktioniert, ne?
Das sind immer wieder schöne Szenen, ja.
Ja. Und du kannst es ja schon vorher beobachten auf der Kamera wahrscheinlich, ne? Du siehst ja dann, wo sie ist.
Genau, beziehungsweise man sieht sie auch häufig, die steht im Umkreis, häufig sieht man die auch schon so, aber ja.
Und wie oft sozusagen lohnt sich eure Arbeit? Jedes Mal, wenn ihr angerufen werdet, müsst ihr dann auch wirklich Rehkitz retten oder ist es auch teilweise so, dass kein Rehkitz zu finden ist?
Also beim ersten Schnitt, der kollidiert ja immer sehr mit der Geburt, sag ich mal, von den Kitzen, da sind wir schon ziemlich erfolgreich. Also sagen wir mal, also fast auf jeder Fläche finden wir eigentlich Kitze. Letztes Jahr hatten wir haben wir um die 30 Kitze gefunden. Also das waren so 5 oder 6 am Tag tatsächlich. Also da waren wir schon sehr erfolgreich, ja.
Okay, wow. Ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen verraten, wie deine Drohne funktioniert oder hast du uns da schon alle Details zu genannt? Was sagt die dir alles?
Genau, also das ist eine Wärmebilddrohne. Da habe ich einen Controller in der Hand und an dem Controller, darüber steuere ich sie natürlich, aber habe ich auch einen Bildschirm integriert. Darüber kann ich dann kann ich mir beliebig einstellen, ob ich jetzt nur das Wärmebild sehen will oder auch das normale Sichtbild. Mhm. Genau, dann kann ich darüber, über das Wärmebild, wenn ich dann eine Wärmequelle erkenne, kann ich dann mit dem Sichtbild sogar nochmal ein bisschen ranzoomen und gucken, ist das wirklich was oder ist das halt nur ein warmes Ampferblatt vielleicht, wenn es schon ein bisschen später ist. Genau,
so funktioniert. Oder gibt es nicht auch zu der Zeit dann irgendwie Häschen und andere Tiere, die auch gerettet, wie so ein Rehkitzchen?
Ja, wenn wir andere Gelege finden irgendwie von anderen Tieren, dann versuchen wir die natürlich auch zu retten. Und
kommt das auch mal vor?
Das kommt auch mal vor, ja. Also vornehmlich sind das tatsächlich Kitze, aber ja, es kommt auch bei anderen Tieren mal vor, ja.
Und Landwirte sind ja verpflichtet, diese Rehkitzrettung durchzuziehen. Welche Möglichkeiten haben denn Landwirte, um Rehkitze zu retten?
Genau, also da gibt es natürlich erstmal können sie Flatterbänder aufstellen und es gibt da einige Methoden, die schon seit Jahren gemacht werden. Und auf Flatterbändern gehört dazu, dann sind es zum Beispiel so.
Flatterbänder, davor haben die dann Angst oder was bewirkt das?
Das ist so ein Geräusch, das irritiert die Ricken. Ja, das soll die weiblichen Rehe dann weghalten, dass sie ihre Kitze dann nicht ablegen. Oder sie können so Pieper aufstellen, also da gibt's, oder auch mit Pieper, sag ich mal, an dem Meer fahren, also da gibt's viele Sachen, aber am effektivsten ist wirklich das mit der Drohne tatsächlich. Genau, da kann der Landwirt sich dann eben an einen Verein wenden, wie wir es einer sind, oder auch er kann über die Deutsche Wildtierstiftung darüber, also den Link können wir vielleicht auch mal in die Shownotes packen, darüber kann der Landwirt gucken, wo es bei ihm in der Nähe so einen Verein oder so eine Jagdgenossenschaft, die so eine Wärmebildrohne hat, die sowas anbietet.
Ja, ich finde es sehr gut, wie du sagst, wir können das in die Shownotes packen, weil das auch dein Aufgabenbereich war, dass du die Shownotes immer formuliert hast und die Links da eingepflegt hast. Sehr gut, ja, kannst du gerne einpflegen. Okay, was passiert denn, wenn die Rehkitze nicht gerettet werden? Wie groß ist dann die Verletzungsgefahr?
Ja, genau. Also ich habe ja schon diese drei Arten von Kitzen genannt, also diese Entwicklungsstufen. Und natürlich bei der ersten, da werden sie auf jeden Fall übermäht natürlich, ne? Wenn die Ricke sie nicht wegnimmt. Also diese typischen Maßnahmen, die der Landwirt machen kann, wenn die keine Wirkung zeigen und dann das Kitz trotzdem mal liegt, dann ist es eigentlich bei allen Stadien, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kitz was passiert, schon relativ hoch. Weil so ein Meer, wie sie da bei uns und zum Beispiel in Gegenden unterwegs sind, die haben knapp 10 Meter Arbeitsbreite und fahren dann irgendwie mit knapp 20 km/h über so eine Fläche. Ja, wow. Selbst wenn das Kitz dann im zweiten oder dritten Stadium, was ich meinte, die schon ein bisschen weiterentwickelt sind, schon aufstehen kann und wegläuft und sich nach 10 Metern wieder hinlegt, das bringt dann nichts, weil wenn dann zwei von diesen Mähern im Verbund unterwegs sind oder einer reicht auch schon, dann ist die Gefahr, dass es schlimm verletzt wird oder gar beim ersten Mal getötet wird, natürlich sehr hoch.
Das bringt mich zu einer Frage, weil ich wette, dass es sich bestimmt andere Menschen gerade fragen. Jäger sind ja auch dazu verpflichtet, bei so einem, wenn die Landwirte auf die Felder kommen, sich um diese Rehkitzrettung zu kümmern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann stellt sich mir die Frage, was ist der Unterschied zwischen Jagen und Rehkitzrettung? Du hattest das, wir hatten off Record auch schon mal gesprochen, dazu eine ganz tolle Antwort, kannst du die nochmal?
Genau, also es geht ja um die Hege und Pflege hier und wir wollen natürlich kein unnötiges Tierleid hervorrufen und das ist natürlich, sowas ist vermeidbar, dass so ein Kitz da verstümmelt wird und dann da elendig leiden muss und das wollen wir natürlich nicht vermeiden, also das wollen wir natürlich vermeiden um jeden Preis und das auch als Jäger, wir wollen ja, es geht ja nicht darum, dass wir Tiere quälen wollen, sondern wir wollen in dem Fall einen gesunden Bestand haben. Wir wollen die Kitze retten und vor dem grausamen Mähtod bewahren, ja.
Ja. Okay, wow, wir sind sehr ernst geworden. Wie können denn Freiwillige sich engagieren? Und wer sind zum Beispiel solche Freiwilligen, die sich dann bei euch melden?
Genau, also Freiwillige können sich, wenn sie Lust haben und immer gerne früh aufstehen, können sich bei uns melden, können uns eine Mail schreiben zum Beispiel und können mitkommen und
welche Aufgaben wären das zum Beispiel? Also wenn ich mich jetzt melden würde, ich habe ja keinerlei Drohnenerfahrung, ich glaube, man braucht auch einen Führerschein.
Genau, man braucht auch einen Führerschein, genau. Also fliegen könntest du jetzt nicht, aber wir brauchen immer noch, wir kommunizieren dann immer mit den Helfern so, dass wir brauchen immer einen, der den Korb nimmt, sage ich mal, und eine Fahne. Im Idealfall gehen immer zwei los. Also wir sind immer so ein Team aus einem Drohnenpiloten und in der Regel so zwei Helfern, Freiwilligen noch, die mitkommen. Und ihr geht dann zum Kitz und stirbt, sage ich mal, den Wäschekorb über oder
bei kann man da eigentlich irgendwas falsch machen? Also kann man sich irgendwie dämlich anstellen, irgendwie zu laut hingehen und dann schreckt das doch auf und dann hat man da irgendwie, weiß ich nicht.
Genau, wir gehen schon immer relativ ruhig und behutsam ran. Also auch gerade, wir reden mit dem Drohnenpilot dann. Das ist auch noch vielleicht zum Equipment was. Also wir nehmen in der Regel telefonieren wir über Handy und dann über Kopfhörer. Gebieten, wo der Empfang nicht so gut ist, kann man noch Walkie-Talkies nehmen. Funktioniert auch wunderbar natürlich. Da ist es wichtig, dass man dann einfach gut kommuniziert, der Drohnenpilot mit dem Helfer, dass man auf dem hohen Gras, man sieht die nicht. Also das ist echt
manchmal
erstaunlich.
Manchmal steht man wirklich so kurz davor und sieht sie einfach nicht.
Genau, ja. Man sieht die wirklich nicht. Deswegen ist es da ganz wichtig, wenn man helfen will, dass man ja vielleicht einfach sein Handy mitnimmt mit Kopfhörern und dann kann man uns gerne unterstützen. Aber wenn man nicht so gerne so früh aufsteht, morgens um 3 oder vielleicht sogar noch früher, dann kann man uns auch natürlich gerne spenden und die Rickets-Rettung unterstützen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder Akkus bestellt. Also
ihr werdet auch nicht bezahlt, ne, vom Landwirt?
Genau, also wir werden nicht direkt bezahlt, sondern wir geben natürlich dann immer noch mal unserer Vereinswebseite den Landwirten oder geben noch mal einen Flyer mit, dass sie gerne spenden können. Aber genau, wir werden nicht direkt bezahlt, nein.
Ja.
Es gibt auch externe Dienstleister, die sowas anbieten. Mhm. Aber genau, wir machen das als Verein.
Ja, und wie lange geht eure Saison, also eure Rettungssaison? Und wie viele, redet man dann in Hektar oder in Betrieben, schafft ihr dann zu betreuen?
Ich sag mal so, also die im Mai, Juni ist eigentlich so das die Hauptbetätigungszeit im ersten und zweiten Schnitt. Und wir schaffen dann am Tag so, ja, das sind so, wir kommen immer ganz gut mit den Mähern, wenn wir so mit 2 Drohnen fliegen, sind wir schon immer so bei um die 100 Hektar am Tag, genau, wow. 120, 130 irgendwie in dem Dreh.
Und wenn man jetzt ein Landwirt, in welcher Gegend fahrt ihr sozusagen aus?
Also wir sind im Umkreis.
Bei Radius?
Genau, wir sind im Umkreis Schwerin unterwegs.
Okay.
Und hauptsächlich sind das natürlich die Zeiten, wenn es dann losgeht mit dem ersten Schnitt, da fangen alle gleichzeitig an. Und das ist natürlich dann, also wir fahren auch gar nicht weit, wir sind direkt bei uns vor der Haustür, weil wir schaffen ja nicht mehr. Weil wenn man dann einen Landwirt hat, der vielleicht 600, 700 Hektar Grünland hat, dann ist man da auch voll beschäftigt erstmal. 5-6 Tage.
Aber wenn man jetzt ein Landwirt ist, wie funktioniert wenn man jetzt ein Landwirt ist, wie funktioniert dann die Zusammenarbeit mit euch? Also, stelle mir jetzt mal vor, ich bin ein Hörer und komme aus der Nähe von Schwerin und ihr hättet vielleicht noch ein bisschen Zeit. Was kann ich tun?
Dann kannst du dich, du kannst dich bei uns melden über unsere Webseite, darüber haben wir eine Telefonnummer oder eine E-Mail und dann können wir uns zusammen telefonieren und dann kannst du uns deinen Mahd-Termin mitteilen, wann du losmähen willst und dann können wir gucken, wenn wir noch Zeit haben, kommen wir natürlich vorbei und helfen dir beim Kitzel retten.
Okay, sehr schön. Und eine letzte Frage noch. Wie oder was wünschst du dir für die Zukunft der Rehkitzrettung?
Ja, also ich habe ja gleich zum Einstieg schon das Förderprogramm erwähnt, was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgesetzt wurde. Und das ermöglicht das eben noch, jetzt wurde wieder verlängert für 2 Jahre, dass man sich so eine Drohne fördern lassen kann. Und was ich auch schon angesprochen habe.
Wie teuer ist die Drohne?
Die Drohne ist so eine vernünftige Drohne.
Die
so
nur eine halbe Stunde lang fliegt.
So um die 5.500 Euro.
Ach du Scheiße.
Und dann, ich habe ja gerade gesagt,
ist das schon so von den Drohnen, also in dem Segment mit die teuerste oder in der Mitte? Oder
nee, also ich sage mal, man kann auch schon noch doppelt so viel ausgeben, wenn man will. Also es ist schon, es ist eine gute Drohne, die ihre Arbeit tut. Und ja, es ist schon ein sehr solides Modell. Okay. Ich kann das jetzt nicht genauer einordnen. Wie gesagt, mehr kann man natürlich immer ausgeben. Genau, und dann kommt immer noch dazu, bei den Anschaffungskosten ist natürlich Akkus. Also mit einem Akku oder 2 oder 3 Akkus kommt man nicht weit. Man braucht schon noch am besten ein paar mehr. Und ja, wie gesagt, letzte Woche haben wir bestellt, da kostet ein Akku auch aktuell 180 Euro.
Oje.
Wir laden die natürlich parallel immer. Aber trotzdem braucht man natürlich.
Und das ist auch eigentlich das, wofür ihr die Spenden braucht, oder?
Genau,
also auch für die Equipment. Wegstrecke wahrscheinlich und all das, wofür ihr Kosten habt.
Genau, die Wäschekörbe, Körbe. Die Fahnen und so weiter, ja. Genau, wir haben bei uns im Verein 2 Drohnen und dann natürlich dementsprechend Akkus. Genau, also ich würde mir wünschen, um darauf zurückzukommen, dass es einfach noch mehr Leute, Vereine, Jagdgenossenschaften, wie auch immer, gibt, die sich da in dem Bereich engagieren, die das machen und die dieses Förderprogramm wahrnehmen, weil, wir haben ja die Kosten erwähnt, 5.000 Euro, 5.500, 6.000 Euro, aber 60% kann man sich fördern lassen.
Okay.
Und das ist schon ein sehr gutes Angebot, was man mitnehmen kann, solange es das noch gibt. Weil wenn man mäht, dann mähen alle auch gleichzeitig und dann brauchen wir einfach viele Drohnen, viele Leute, die uns helfen.
Und ihr macht das ja auch schon im zweiten Jahr und du weißt ja ganz genau, wie viele Rickets ihr dadurch schon retten konntet.
Genau.
Also weißt du, wie sinnvoll diese Arbeit ist.
Und es ist total sinnvoll. Es sind jedes Jahr so um die 30 Kitze, kann man fast sagen.
Mhm.
Und ja.
Ja, vielen Dank, Jakob, dass du das machst und dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dir.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine brandneue Information, denn Jakob hat mir gerade nochmal geschrieben, dass gerade heute eine Drohne abgestürzt ist und somit 4.000 bis 6.000 Euro jetzt erstmal fehlen, weil diese Drohne komplett kaputt ist und diese Flügelchens abgebrochen sind, damit die Drohne richtig fliegen kann. Von daher freut sich der Verein wirklich über Spenden. Ich schaue gleich mal, ob ich das ordentlich in den Shownotes verlinken kann, damit man das auch findet. Der Verein würde sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er unterstützt wird. Jetzt möchte ich, wie immer, diese Podcast-Folge gerne noch jemanden widmen. Zuallererst natürlich allen Rickets-Retterinnen und Rettern. Und dann noch Hanna. Hanna ist die erste Tochter von einer Freundin von mir aus meiner Heimat, die jetzt sozusagen ganz, ganz frisch in unsere Mädelsrunde aufgenommen wird und das erste weibliche Nachkommen von uns zu Hause von meinen Hannover Girls ist. Und ich finde, die verdient hier ganz, ganz schnell eine eigene Folge. Und wie immer möchte ich auch diese Podcast-Folge Sina widmen. Tschüss!